Die Geburt eines Kindes ist doch etwas Wunderschönes, gerade für Eltern. Und es gibt so viele Eltern, die sich über die Geburt ihres Kindes freuen. Natürlich weiß ich ganz genau, es gibt auch andere. Aber wir haben uns sehr gefreut über die Geburt unserer vier Kinder, 2 Söhne, 2 Töchter. Und ich kann mich noch so gut erinnern an die Geburt unseres ältesten Sohnes, das erste Kind. Es war keine einfache Geburt. Der Kopf war relativ groß und war ein langer Prozess. Auch die Saugglocke musste angesetzt werden, ist dann noch abgerutscht und wieder angesetzt und es war gar nicht so einfach. Ich war dabei, habe auch alles gut überstanden. Meine Frau dann auch. Aber als dann die Hebamme das Baby auf dem Arm hatte, ging es erstmal auf die Waage und dann habe ich es in den Arm bekommen. Und es war so ein erhebendes Gefühl, ein eigenes Kind auf dem Arm zu haben. Das war herrlich war das. Und danach hat es dann erst meine Frau auf die Brust gekriegt. Welch schönes Gefühl. Wie schön ist es, wenn ein Kind geboren wird. Wir feiern ja jetzt wirklich bald Weihnachten. Und man feiert schon rund 2000 Jahren die Geburt eines ganz besonderen Kindes. Gott hat uns ein ganz besonderes Kind geschenkt. Und weil er dieses Geschenk gemacht hat, deswegen schenken wir uns immer noch was zu Weihnachten. Ich sage jetzt einfach mal du und ihr in der Predigt. Ich gehe mal davon aus, dass es bei euch auch so ist, dass ihr euch Geschenke macht. Und die machen wir deswegen, weil Gott uns ein Geschenk gemacht hat. Das ist der eigentliche Sinn und Grund für Geschenke an Weihnachten. Ich habe das Thema der Predigt mitgebracht, ein Kind ist uns geboren. Und habe die Predigt gegliedert in 3 Schwerpunkte. Erstmal ein ganz besonderes Kind, zweitens seinen Namen und drittens, warum für uns. Es gibt ein sehr trauriges Kapitel in der Bibel. Das traurigste Kapitel der Bibel steht in Genesis 3, also 1. Mose 3, wo davon die Rede ist, dass da einiges kaputt gegangen ist zwischen Gott und Mensch. Die Menschen, ihr kennt die Geschichte, haben von der verbotenen Frucht gegessen. Sie durften ja von allem essen, nur von der einen nicht. Und gerade davon haben sie gegessen. Und dann kam die Sünde in die Welt und dadurch wurde der Frieden mit Gott zerstört und sogar auch der Frieden unter den Menschen ist beeinträchtigt seitdem. Der Frieden mit Gott war zerstört. Sie mussten ja von da an sterben. Krankheit kam in die Welt, Alterungsprozess, Sterben kam in die Welt. Die Beziehung mit Gott ist kaputt gegangen in dem Moment und seitdem sind auch Missverständnisse zwischen Menschen. Das kennen wir alle, Missverständnisse, Spannungen, Unfrieden, Streit und so weiter. Seitdem ist das der Fall. Da ist ein richtiger Scherbenhaufen entstanden, ein großer Scherbenhaufen. Ich habe euch heute mal einen Scherbenhaufen mitgebracht. Ich schütte den einfach mal hier hin. Das war mal ein schöner Teller. So, dieser Scherbenhaufen soll das darstellen, was damals passiert ist. Und nun ist es so, dass dieser Scherbenhaufen damals schon von Generation zu Generation bis heute immer weiter gereicht worden ist. Alle Menschen sind betroffen seitdem. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, es sollte eine Lösung gefunden werden für dieses Scherbenproblem. Und davon sprach Gott auch schon genau in diesem Kapitel. Er wollte nicht die Hoffnungslosigkeit und die Trostlosigkeit bei den Menschen so stehen lassen, sondern genau in diesem Kapitel steht das sogenannte Proto-Evangelium, also das zum ersten Mal das Evangelium gesagt in der Bibel, gerade auch in diesem Kapitel. Und da hat dann Gott zur Schlange gesagt in Genesis 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Hier ist bereits von dem Samen der Frau die Rede, von dem Nachkommen der Frau. Interessanterweise nicht vom Nachkommen der Menschen, sondern vom Nachkommen der Frau ist hier die Rede. Und Gott macht deutlich, dass er die Machenschaften Satans zerstören wird, die mit diesem Scherbenhaufen begonnen haben. Der Kopf der Schlange, sprich Satans, wird zerstört werden durch diesen Schlangenkopfzertreter, der da kommen wird. Er wird allerdings durch diese Aktion, diese Rettungsaktion für die Menschen, wird er selber gebissen werden, in die Ferse gestochen werden. Und wir wissen ja, was passiert, wenn eine ordentliche Schlange beißt. Da ist Gift drin. Da muss man normalerweise sterben. Und er musste sterben. Das steckt hier schon drin, in diesem Vers 15 in Kapitel 3 von Genesis. Er würde das Problem lösen, macht Gott schon deutlich. Er wird sich um den Scherbenhaufen kümmern. Er wird das wirklich das Problem lösen. Er wird Hoffnung bringen für uns Menschen. Und seitdem gab es ein Warten auf diesen Schlangenkopfzertreter. Wer ist es denn? Dann wurde Kain geboren. Ist es Kain? Nein, Kain war es nicht. Ist es Abel, der nächste Sohn? Nein, der war es auch nicht. Und so ging das weiter von Generation zu Generation, hat man gewartet auf diesen Schlangenkopfzertreter, der das Problem löst, der sich um den Scherbenhaufen kümmert. Und so ging das weiter und weiter. Und dann der alte Jakob in Ägypten, bevor er stirbt, liegt auf dem Sterbebett und segnet seine Söhne. Und da sagt er zu Juda in Genesis 49, Vers 10, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Jakob sagt schon in prophetischer Weise, dieser Schlangenkopfzertreter wird aus dem Stamm Juda kommen. Er wird Herrscher sein. Ihm wird der Herrscherstab gehören. Er macht da schon deutlich, es wird ein König sein. Und das unterstreicht dann Gott dem David gegenüber. Gott sagt dem David in 2. Samuel 7, Verse 16 und davor, dass ein Nachkomme von David auf seinem Thron sitzen wird. Und dieser Königsthron wird ewig währen. Er wird ewig König sein. Und im Vers 16 steht, dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit, sagt Gott dem David. Und da meint er nicht David. David hat nur 40 Jahre regiert. Wir wissen, wer damit gemeint ist. Jesus. Jesus stand vor Pilatus. Er wurde angeklagt. Ja, der hält sich für den König der Juden. Und Pilatus fragt Jesus, bist du ein König? Stimmt es, was die Leute sagen, dass du behaupten würdest? Dann sagt Jesus, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sondern es geht hier nicht um ein irdisches Königreich, das Jesus regiert hatte, sondern um das Königreich der Himmel, dessen König er ist. Und zu diesem Königreich der Himmel gehört heute auch Gemeinde Jesu. Wir gehören da dazu. Er ist der ewige König. Übrigens, es sind ja zwei Stammbäume im Neuen Testament über Jesus, von wem er abstammt. Und der eine Stammbaum steht in Matthäus 1. Da ist die Linie von Josef drin. Josef stammte von David ab. Und in Lukas 3 ist der Stammbaum von Maria. Auch sie stammte von David ab. Beide Linien treffen sich in Jesus und er ist der Erstgeborene. Also nach menschlichem Ermessen, wenn damals zu der Zeit nicht Herodes König gewesen wäre, sondern wirklich ein Nachkomme Davids, dann hätte Jesus den Königsanspruch gehabt. Er ist der König der Juden in Wirklichkeit. Gott sagt durch den Propheten Jeremia in Kapitel 23, Vers 5, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Ja, Gott macht dem Jeremia deutlich, David wird ein Nachkomme haben, der wirklich als König regieren wird. Und David war schon längst gestorben zu der Zeit. Also auch hier wird nochmal die Nachkommenschaft Davids unterstrichen, dass der Messias Nachkomme Davids sein wird. Und dann sagt Micha in Kapitel 5, Vers 1 noch, wo dieser geboren wird, wo dieses besondere Kind geboren wird. Er prophezeit schon Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wird. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, er wird Herrscher sein über Israel, aber es ist kein normaler. Seine Ursprünge sind von den Tagen der Ewigkeit her, von der Urzeit. Und jetzt komme ich zu dem Text, der der Predigttext ist, aus Jesaja 9, Vers 5 und 6. Da hat Gott über den Jesaja sagen lassen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also hier wird es gesagt, dieses Kind, das geboren wird, und zwar 700 Jahre später. Jesaja hat so 700 Jahre vor Christus gelebt. 700 Jahre später sollte dieses Kind geboren werden, dieser Sohn. Und der wird der König sein. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunder, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Da haben wir es wieder, Nachkomme Davids auf seinem Thron. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Das heißt, Gott wird sich drum kümmern. Gott schickt dieses Kind. Gott schickt diesen, der König werden wird, diesen ganz besonderen. Den schickt Gott, das ist seine Maßnahme für unseren Scherbenhaufen. Ich komme damit zum zweiten Punkt meiner Predigt, seinen Namen. Da heißt es eben hier im Vers 5, und man nennt seinen Namen. Interessanterweise heißt es nicht, und man nennt seinen Namen, sondern seinen Namen. Es gibt aber verschiedene Nennungen seines Namens. Es sind immer Beschreibungen. Beschreibungen von dem, was er ist und was er tut. Und hier in prophetischer Weise schauen wir uns mal diese Namen näher an. Ihr seht hier auch links jeweils das Hebräische. Ich sage euch mal kurz, wie das heißt. Pele, Joetz, El Gibor, Aviat, Sar Shalom. Das sind diese Namen. Und der erste Name, Pele, heißt tatsächlich Wunder. Man kann auch die Namen, und das tun verschiedene Übersetzungen, handhaben das unterschiedlich. Manche Namen werden zusammengezogen in der Übersetzung und manche nicht. Zum Beispiel hat Luther übersetzt Wunderrat. Er hat die ersten beiden Namen schon als einen zusammengefasst. Oder die Elberfelder Übersetzung übersetzt wunderbare Ratgeber. Aber es sind eigene Begriffe. Und deswegen schauen wir uns erstmal diese einzelnen Begriffe an. Pele, Wunder. Warum Wunder? Schon die Umstände seiner Zeugung und seiner Geburt war ein Wunder. Gott hat schon über den Propheten Jesaja, der ja so viel über Jesus gesagt hat, auch gesagt, dass Gott ein Zeichen geben würde den Menschen. Also etwas ganz Besonderes machen, ein Wunder tun, an dem man erkennen wird, dass es der ist, der geboren wird. Und zwar dieses Zeichen steht in Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden, das geht ja eigentlich nicht. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Also eine Jungfrau kann schwanger werden, aber nicht einen Sohn gebären, wenn sie Jungfrau ist noch. Das geht normalerweise nicht, aber das ist ein Zeichen, das Gott tun würde. Und wir wissen, was da passiert ist. Engel Gabriel kam zu Maria und hat ihr gesagt, dass sie schwanger werden wird. Und sie hat gesagt, ich habe aber mit keinem Mann intimen Verkehr. Wie soll das passieren? Sie war zwar verlobt mit Josef, aber die waren noch nicht zusammen. Und dann hat der Engel gesagt, dass eben der Heilige Geist sie überschatten wird und sie dann schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Das war schon ein Wunder. Und deswegen wird Jesus auch zu Recht der Sohn Gottes genannt, weil er nicht nur von Menschen abstammt, er hat eine menschliche Mutter gehabt, aber Gott als Vater, Sohn Gottes. Dann ein weiteres Wunder in seinem Leben ist, dass er wahrer Mensch geworden ist. Ja, er war ein wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott. Als wahrer Mensch musste er essen, er musste schlafen, er ist auch müde geworden, er musste auf die Toilette gehen. Und alles, was wir Menschen tun und sind, das kannte er auch. Und er war auch wahrer Gott. Beide Naturen in einem. Und er war ohne Sünde. Auch das war ein Wunder. Er war der einzige Mensch, der keine Sünde in seinem Leben hatte, der völlig so gelebt hat, wie es Gott eigentlich wollte, wie es für die Menschen vorgesehen hatte. Und er wusste auch alles über Menschen. Es war nicht notwendig, dass irgendeiner eine Information über eine Person gegeben hat. Er wusste, wie die Leute heißen, er wusste die Umstände, in denen sie sind. Er wusste alles über die Menschen, ohne dass er Informationen bekommen hat. Ein Wunder. Ja, seine ganze Person war letztlich ein Wunder. Deswegen heißt er auch berechtigterweise Wunder, Pele. Joetz, Berater. Warum Berater? Er war in mehrerer Hinsicht ein Berater für uns auch geworden. Und zunächst einmal im Blick auf unser Heil. Unsere Situation von allen Menschen ist ja dieselbe. Wir sind von Gott getrennt von Natur aus. Wir haben keinen Frieden mit Gott. Wir sind in den Sünden gefangen. Alle Menschen. Und Paulus schreibt mal im Römerbrief in Kapitel 3, Vers 23, wir sind allesamt Sünder und mangelndes Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und man könnte es auch anders übersetzen, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist für uns alle die Situation. Wir sind von Gott getrennt, haben wirklich keinen Frieden mit ihm, sind verloren. Und jetzt kommt Jesus, dieses ganz besondere Kind, das kein Kind geblieben ist. Und er spricht zu den Menschen damals und bis auf heute spricht er durch sein Wort zu allen Menschen und sagt, wie der Weg zu Gott ist, wie wir mit Gott Verbindung bekommen können, wie die ganze Sache wieder heil werden kann. Ich habe hier einen gleichen Teller dabei, der noch ganz ist. Wie das Ganze ganz werden kann. Das hat Jesus den Menschen gesagt und ihnen deutlich gemacht. Und er hat dabei auf sich gezeigt. Er hat gesagt, ihr braucht mich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat er gesagt. Er hat deutlich gemacht, wir brauchen Jesus, den Glauben an ihn. Durch den Glauben an Jesus haben wir echte Versöhnung mit Gott. Er bringt uns wieder zusammen in die Gemeinschaft Gottes. Er schenkt uns echte Vergebung, die wirkliche Vergebung ist und nicht nur Zudecken der Schuld wie im Alten Testament. Er bringt uns echten Frieden mit Gott, dass nichts mehr zwischen uns steht. Er schenkt uns ewiges Leben, ja, ewiges Heil. Und dann ist er auch noch Berater in einer anderen Hinsicht. Er hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das nehmt auf euch mein Joch heißt nichts anderes als kommt in meine Nachfolge, lebt mit mir, seid mit mir unterwegs und lernt von mir. Schaut auf mich, wie ich handle, wie ich rede, wie ich es mache. What would Jesus do? Es gab vor einigen Jahren diese Armbänder. Hat jemand noch so ein Armband? Ja, nicht viele, aber es gibt es noch. Auf jeden Fall diese Motivation, die dahinter steckt, die ist ja gut. Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus handeln? Wie würde Jesus reden in dieser Situation? Wir können so viel von Jesus lernen. Der nächste Name, Elgebur, sind eigentlich zwei Begriffe. Und zwar, El heißt Gott und Gebur heißt Held. Und Luther hat tatsächlich Gott Held übersetzt. Wenn man die Begriffe zusammennimmt, wie es hier der Fall ist, dann könnte man übersetzen starker Gott oder heldenhafter Gott. Das ist die Bedeutung. Elgebur, starker oder heldenhafter Gott. Um uns beraten zu können, musste Jesus den Himmel verlassen. Der starke Gott musste den Himmel verlassen. Und Paulus schreibt in Philipper 2, dass er vorher in der Gestalt Gottes war. Dass er Gott gleich war in allem, dem Vater im Himmel gleich war in allem. Und er hat den Himmel verlassen und musste Heldenhaftes auf der Erde vollbringen. Was war das denn? Wir tun mal einen kurzen Einblick in die Prophetie von Jesaja. Wir haben es ja heute leicht, wir können zurückgucken. Wir wissen, was im Neuen Testament steht. Aber Jesaja hat es prophezeit in Kapitel 53. Ich lese dann nur mal die Verse 4 und 5. Das ganze Kapitel ist über Jesus. Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der starke Gott, der heldenhafte Gott, musste leiden. Er musste sterben und er musste auferstehen für uns, damit dieser Scherbenhaufen wieder ganz wird. Deswegen ist er der Gottheld, der starke Gott, der heldenhafte Gott. Der nächste Name, Aviat, und das ist tatsächlich ein Name im Hebräischen, Vater der Ewigkeit. Warum Vater der Ewigkeit? Welcher Ewigkeit? Einmal der Ewigkeit vor uns. Er ist der Erzeuger, der Erschaffer der Ewigkeit vor uns, aber auch nach uns. Und er ist der Erschaffer und Erzeuger der Zeit, die wir hier zwischendrin haben. Jesus sagt in Offenbarung 22, Vers 13 folgendes: Ich bin das Alpha und das Omega. Das sind ja die ersten und letzten Buchstaben im griechischen Alphabet. Der Erste und der Letzte. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus ist der Ursprung aller Dinge. Von ihm her kommt alles, die Ewigkeit auch und die Zeit. Die ganze Schöpfung kommt von ihm. Ohne ihn ist nichts geschaffen. Was geschaffen worden ist, schreibt auch Johannes im Evangelium Kapitel 1. Und er ist auch das Ziel aller Dinge. Das heißt, es ist alles letztlich für ihn geschaffen. Es geht um ihn. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge ist er. Und er ist auch der Erzeuger und der Erschaffer der Ewigkeit, die nach uns kommt. Das heißt, der himmlischen neuen Welt, die Gott schaffen wird, die macht er. Und er hat schon angefangen. Er hat zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 14, Vers 32, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde euch da zu mir holen und so weiter. Und er möchte, dass wir bei ihm sind, in der Ewigkeit nach uns. Das ist sein Herzenswunsch. Luther hat diesen Begriff mit Ewigvater übersetzt. Das ist nicht falsch, kann man auch machen. Vater der Ewigkeit kann man mit Ewigvater auch übersetzen. Das heißt, er ist wie ein Vater. Er ist wie ein Vater zu uns, und zwar ewig, auch in der Ewigkeit, aber auch schon jetzt. Vater, Väter, ich weiß nicht, ob ihr da die Erfahrung auch schon mal gemacht habt, Väter haben in der Regel Wünsche an ihre Kinder. Kennt ihr das? Ihr Väter, stimmt das? Haben Väter manchmal Wünsche an die Kinder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, er hat auch Wünsche an uns. Zum Beispiel, wenn du Christ bist, dann solltest du in irgendeine Gemeinde gehen. Und da solltest du mit anderen Christen zusammen leben und deinen Glauben teilen. Und du solltest im Idealfall dich einbringen, so wie Gott dich begabt hat. Mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben. Bring dich ein, Reich Gottes mitzubauen. Diesen Wunsch hat dieser Ewigvater an uns. Und wenn wir das tun, wenn wir hier schon im Kleinen treu sind und uns einbringen für ihn, dann wird er uns einmal große Aufgaben geben in der Ewigkeit, die nach uns kommt. Jetzt komme ich zu dem letzten Namen, den Jesaja hier präsentiert. Sar Shalom, Fürst des Friedens. Wenn wir Jesus angenommen haben, dann haben wir wirklich Frieden mit dem lebendigen Gott. Wir sind mit ihm versöhnt, haben echte Gemeinschaft. Da trennt nichts mehr zwischen uns. Die Sünde ist weg. Sie ist so weg, als wäre sie nie geschehen. Und Jesus wohnt in unserem Leben. Er hat Wohnung in uns genommen, mit dem Heiligen Geist. Und nun ist es so, grundsätzlich sind wir dadurch, dass Christus in mir lebt und in dir lebt, sind wir befähigt, so zu leben, dass dieses Friedensverhältnis, das wir von Gott geschenkt bekommen haben, nicht mehr zerstört werden muss. Die Realität ist ja auch die, dass wir alle genau wissen, wir sündigen täglich, auch als Christen. Wir fallen oft in Schuld. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind in einem Prozess, wo wir Vergebung brauchen. Und das dürfen wir auch. Jesus weiß das. Und er hat uns trotzdem angenommen. Und wir dürfen uns immer wieder reinigen lassen von ihm, um Vergebung bitten. Dafür ist er für uns gestorben. Wir dürfen aus seiner Gnade leben. Das ist das Schöne, und entspannt sein dabei. Aber er hat uns befähigt, dass wir zur Sünde auch Nein sagen können, weil er in uns wohnt, gibt er uns die Kraft dafür. Wenn wir in diesem Friedensverhältnis mit Gott leben, dass ich mit ihm versöhnt bin und trennt mich gar nichts mehr. Shalom bedeutet ja von der Grundbedeutung unversehrt, Unversehrtheit. Das heißt, es ist eine unversehrte Beziehung zwischen Gott und mir da. Nichts ist mehr verletzt, nichts ist mehr, was trennt. Das ist echter Friede. Und wenn wir nun in diesem Friedensverhältnis mit Gott leben, dann passiert Folgendes. Ganz natürlich, ohne dass wir das merken oder wollen oder so, wir tragen das Friedensverhältnis, das in unserem Herzen ist, mit dem lebendigen Gott, zu unseren Mitmenschen. Zu den Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben. Und wir merken uns es vielleicht gar nicht und sind uns dessen nicht bewusst. Aber wir sind Friedensträger. Wir tragen seinen Frieden in Beziehungen hinein, zum Beispiel, jetzt ist ja dann Weihnachten und man kommt mit Familie zusammen, vielleicht mit Verwandtschaft, mit vielen, die man selten sieht und so weiter. Und es bleibt dann oft spannend, wie werden die Tage sein? Wird man streiten? Wird man zanken? Werden Spannungen sein und so weiter? Trage dein Friedensverhältnis in diese Beziehung hinein mit den Eltern. Habe Frieden mit den Eltern. Suche Frieden mit den Geschwistern. Suche Frieden mit den Kindern. Und suche Frieden natürlich mit dem Ehepartner. Was bedeutet das eigentlich? Wie zeigt sich dieses Friedensverhältnis mit Gott konkret in meinem Leben? Nur, dass ich nicht streite? Es ist noch viel mehr. Es zeigt sich im wertschätzenden Umgang miteinander. Es zeigt sich in anerkennenden Worten, zum Beispiel, dass man dem anderen von Herzen und ehrlich sagen kann, schön, dass du da bist. Oder es ist so wertvoll, dass es dich gibt. Das ist Wertschätzung. Wertschätzung dem anderen entgegenbringen. Das ist wichtig. Und anerkennende Worte auch sagen. Das drückt den Frieden und stärkt den Frieden miteinander. Unsere menschliche Natur tickt völlig anders. Das wissen wir alle. Unsere menschliche Natur möchte nörgeln, möchte kritisieren, möchte anklagen. Und da fallen wir immer wieder zurück. Gott möchte, dass wir seinen Frieden zu unseren Mitmenschen bringen, in unsere Ehen hinein, in die Familien hinein, in die Schule mitnehmen, ins Studium mitnehmen, in den Arbeitsplatz mitnehmen. Und wenn wir merken, dass doch unsere alte Natur wieder durchgekommen ist und wir doch wieder genörgelt haben, kritisiert haben, und nicht wertschätzend gewesen sind zum anderen, dann brechen wir keine Zacke aus unserer Krone heraus, wenn wir zum anderen sagen, du, ich habe dich verletzt, es tut mir leid. Oder wenn jemand zu dir kommt und bittet dich um Verzeihung, dass du sagst, okay, alles gut, es ist nichts zwischen uns, vergib ihm gerne von Herzen. Dieses Friedensverhältnis, das Gott uns als Christen schenkt, weil Jesus in unserem Leben ist, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Das hat Auswirkungen auch bis in die Gemeinde hinein. Zum Beispiel, dass man in der Gemeindeleitung in Frieden miteinander spricht, dass man respektvoll miteinander umgeht. Wir haben so viele Teams in der Gemeinde, ihr ja auch, Musikteams, Technikteam, Mitarbeiter, Kindergottesdienst und, Hauskreise, alle Gruppen, dass man hier in Liebe und Annahme einander begegnet. Das ist friedensstiftend. Da entsteht eine schöne Atmosphäre und da bildet sich ein Unterschied zu dem, was man in der Gesellschaft kennt. Das ist für uns Christen nämlich schon schön und wenn Gäste kommen, und merken die tolle Atmosphäre, die hier ist, den Frieden miteinander und wie man miteinander umgeht und übereinander spricht oder miteinander spricht. Das ist etwas Anziehendes. Ein Kollege hat mal erzählt, nach dem Gottesdienst hat er ein Ehepaar gesehen und er ist auf das junge Ehepaar zugegangen, die waren Gäste, und hat sie gefragt, hat es euch gefallen? Ja, werdet ihr wiederkommen, hat er sie gefragt. Ja, wir wollen wiederkommen. Warum wollt ihr denn wiederkommen? Und er dachte, sie sagen jetzt wegen der Predigt. Die haben aber was ganz anderes gesagt. Die haben nämlich gesagt, wir wollen diese besondere Atmosphäre hier nochmal erleben. Das haben sie gemerkt. Das war ansprechend für sie. Wenn wir dieses Friedensverhältnis, das Gott ja uns Christen allen grundsätzlich geschenkt hat. Wenn wir das in die Schule, ins Studium, in den Arbeitsplatz mitnehmen, zu den Menschen, mit denen wir da zu tun haben, dann werden wir wahrscheinlich gefragt, zum Beispiel, warum bist du eigentlich so nett? Oder warum gehst du so wertschätzend mit anderen um? Oder warum bist du nicht so negativ? Das ist eine Gelegenheit, die Gott uns gibt. Wir können dann natürlich sagen, ja, ist halt meine Art, dann ist das Gespräch beendet. Wenn wir aber sagen, ja, da gibt es schon einen Grund, warum das so ist, darf ich dir über diesen Grund ein bisschen erzählen? Und dann kommt man ins Gespräch und erzählt, dass man im Herzen einen besonderen Frieden hat und wie man den bekommen hat. Und dann kann man von Jesus erzählen und so jemand zu Jesus führen. Diese Gelegenheiten sollte man nutzen. Das ist echt, wenn wir das leben. Ein Türöffner für Gespräche mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, der ist aber kurz. Warum für uns? Hier im Vers 5 möchte ich nochmal auf diese Aussage eingehen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Im Hebräischen heißt es ein bisschen anders. Da heißt es nämlich, denn ein Kind ist für uns geboren, ein Sohn ist für uns gegeben. Dass uns ein Kind geboren wurde oder ein Sohn geboren wurde, das kann jeder sagen, können alle Eltern sagen. Aber dieses Kind ist für uns geboren und für uns gegeben. Und das trifft in Jesus zu. James Irwin, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt oder wisst, auf jeden Fall, das war der 8. Mensch, der auf dem Mond war. Er ist mit der Apollo 15 Mission auf den Mond geflogen und dort mit dem Mondfahrzeug rumgefahren. Und er war Christ. Und er hat dort ein Problem gehabt und hat gebetet. Und er hat erfahren, wie Gott eingegriffen hat. Gott hat ihn auch dort gehört und sogar erhört. Und man hat natürlich dann, als er zurück war auf der Erde, ihn sehr bewundert. Und du warst auf dem Mond und so. Und dann hat er mal folgende Aussage gemacht. Dass Jesus auf diese Erde gegangen ist, ist so viel wichtiger, als dass der Mensch auf dem Mond war. Ich sag's noch einmal. Dass Jesus auf diese Erde gegangen ist, ist so viel wichtiger, als dass der Mensch auf dem Mond war. Jesus kam für uns auf diese Erde, um sich um unseren Scherbenhaufen zu kümmern. Und den heil zu machen in deinem und in meinem Leben. Er bringt die Dinge wieder zusammen. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen. Das ist nicht einfach jetzt eine Explosion und dann ist wieder alles gut. Ich kann das eh nicht mehr flicken. Und ihr könnt auch euer Leben nicht selber flicken. Jesus gibt euch ein neues Leben durch den Glauben an ihn. Er gibt euch ewiges Leben. Und er nimmt euch an die Hand und arbeitet an euch und an mir, solange wir leben, durch seinen Geist, den er in uns gibt. Und das ist die gute Botschaft. Setz dich Jesus aus. Nimm ihn als deinen Herrn und Retter in dein Leben an. Das ist erstmal das Erste und das Wichtigste. Nimm ihn an. Fang ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben. Und er wird dich begleiten und wird Dinge wieder ganz machen. Er wird dich positiv verändern. Und wenn wir einmal bei ihm sind, sind wir vollendet sogar. Vollendet. Ich möchte noch ganz kurz am Schluss auf die Hirten auf dem Feld zu sprechen kommen. Die Hirten auf dem Feld, denen sind ja die Engel begegnet. Die himmlische Heerschar ist plötzlich in der Nacht erschienen, die sind sowas von erschrocken. Und die Engel hatten eine gute Botschaft und da haben sie unter anderem gesungen sogar, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, weil dieses Kind geboren wurde jetzt. Ehre sei Gott in der Höhe und das Zweite, was sie gesagt haben in dem Lied, und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, es war klar, Gott freut sich an den Menschen, die seinen Frieden in sich tragen. Und das ist unser Auftrag. Trage den Frieden Gottes, das Friedensverhältnis Gottes, das er dir geschenkt hat, in deinen Alltag, zu deinen Mitmenschen. Und jetzt auch, wenn du die Woche vor dir hast und Menschen begegnest, nimm seinen Frieden mit zu deinen Mitmenschen. sei Friedensstifter. Und da wird dich Gott gebrauchen und segnen. Amen.